Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
Herzlich willkommen zu unserem neuen Fakten- und Flurfunk mit Simone Straub und meiner Wenigkeit Thomas André Sola, euer Branchenverbandsvorturner. Ja, Simone, die Marktlage, die war richtig schwer. Ich glaube, einen ganzen Arbeitstag bin ich diesmal an der Marktlage gesessen. Manchmal geht es mir von der Hand wie nix. Mhm. Und diesmal war es richtig schwer. Und ich habe, wenn das dir aufgefallen ist, auch ein bisschen mehr Fokus auf den Anfang gelegt, um die Großwetterlage zu beurteilen, als auf die Veränderung im Staffing. Weil in zwei Wochen kann das alles Makulatur sein. Ceteribus paribus, weiß der, was das bedeutet.
Genau, richtig. Das kam jetzt auch dieses Mal echt spät. Also du hast dir wirklich auch bis zur letzten Sekunde aufbewahrt, dass die Informationen, die du uns hier an die Hand gibst, möglichst aktuell sind. Und es ändert sich ja auch tatsächlich jetzt irgendwie immer wöchentlich und man weiß eigentlich gar nicht, wo es hingeht. Erst USA und Zoll und Rolle zurück und dann ist plötzlich die Bombe eingeschlagen, im sprichwörtlichen Sinne.
Dann sind die Bomben eingeschlagen, ja.
Die Bomben sogar.
Ja, genau. Und das macht natürlich unser Leben schwer. Und warum es das schwer macht, habe ich versucht, in den heutigen Newsletter ein bisschen herzuführen, damit wir sagen ja immer normalerweise Bruttosozialprodukt, Arbeitsmarkt, Staffing. Ja, mittlerweile haben das alle verstanden. Aber wie so ein Konflikt, der Iran-Konflikt, die einen Einfluss auf die Wirtschaft hat, was das für uns bedeutet, was diese Unsicherheit für uns bedeutet. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte wirklich die ersten positiven Zeichen gesehen. Ich war so froh, dass ich jetzt zu dem Newsletter endlich mal positiv schreiben kann, weil es gibt bestimmte Arbeitsmarktfaktoren, die können wir alle gerne mal anschauen, die in die richtige Richtung drehen. Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes die Krokusse durch die Schneedecke sprießen sehen und der Frühling kam und es war schon 22 Grad, aber dann kommt das nordische Tief und schneit wieder alles zu, Krokusse weg und Unsicherheit groß. Und da sind wir jetzt, der Iran-Konflikt vor allen Dingen, und das wissen wir ja, die treuen Zuhörerinnen, dass wir sehr energieabhängig sind. Der Ölpreis ist in die Decke geschossen, über die Decke geschossen. Der Preis an der Tankstelle war über 2 Euro. Und
ist immer noch.
Immer
also
noch.
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. 2 Euro. Ich habe neulich für schlappe 152 Euro mein Auto vollgetankt.
Und jetzt bist du ja froh, dass du nicht mehr diesen alten Porsche hast, sonst wärst du wahrscheinlich 190 gewesen, oder?
Oh, der hat denselben Verbrauch oder ähnlichen Verbrauch, aber jo, es ist richtig teuer. Aber wir hatten das neulich am Familientisch ausgewertet und es gab wohl tatsächlich mal eine Zeit, wo es genauso auch war vom Preisniveau her. Und ich meine, Mutti hat gesagt 2012 oder war es 2019? Ich weiß es nicht genau, aber es gab wohl eine Zeit, wo das Benzin genauso teuer war.
Und was war da los?
Ich weiß es nicht. Hätte ich es vorbereiten sollen. Also es war, befragst du gerade. Also es gab einen Zeitpunkt vor nicht allzu langer Zeit, das war in den 2000ern, wo der Benzinpreis auch mal so hoch war.
Gut, er war relativ hoch am Anfang vom Ukraine-Krieg, weil die Auswirkungen mit der Gaspipeline sind ähnliche gewesen, auch wenn es jetzt um Rohöl geht und da um Gas mehr, weil Ukraine ist ja an sich jetzt nicht unbedingt ein Ölproduzent. Da kann ich mich erinnern, war es sehr hoch, aber wann es davor hoch war, so bei 2 Euro, kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Aber
ja, ich hätte es jetzt
sein,
auch nicht gesagt. Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich mache mal Querrecherche. Du kannst ja mal weiter erzählen. Also es war so, ich habe es richtig gefühlt, als ich die Newsletter gelesen habe. So alle Zeichen haben sich irgendwie positiv entwickelt. Kannst vielleicht auch gern gerade nochmal drauf eingehen, was so diese sich positiv entwickelnden Themen waren. Und dann hat sozusagen der Iran-Krieg uns so ein bisschen die Luft abgeschnitten.
Die positiven Zeichen, also die ganzen Konjunkturindexe, drehen erstmal leicht ins Positive. Ich habe da eine schöne Präsentation von der Deutschen Bank diesmal genommen. Die haben nämlich so einmal im Jahr eine tolle Zusammenfassung, die Ende Februar ist, also auch sehr aktuell ist. Also die Stimmung verbessert sich, die Konjunktur stabilisiert sich allmählich, also die Langfristtrends über die letzten 5 Jahre zeigen alle nach oben. Erholungssignale hier und dort. Also es geht aufwärts. Auftragseingang von der deutschen Wirtschaft ist gestiegen, sehr stark vom Defense-Bereich betrieben, vom Rüstungsindustrie. Produktion hat eine Bodenbildung, was ja auch sehr wichtig ist dann für unsere Temp-Kollegen, die in der Arbeitnehmerüberlastung dann wieder Blue-Collar einstellen. Die Fiskalpolitik, die Impulse kommen endlich in der Wirtschaft an. Ja, führt dazu, dass wir mehr überschuldet sind, okay, aber das ist ja das, was bei einer expansiven Finanzpolitik passiert, Fiskalpolitik. Also alles ist eigentlich besser geworden. Schöne Konjunkturdaten. Der Arbeitsmarkt hängt noch ein bisschen hinterher von der Entwicklung, aber das haben wir letzten Monat auch schon gesehen. Der Arbeitsmarkt ist immer ein bisschen nachgelagert, das heißt, die Bestellungen kommen rein, das HR wird eingestellt. Aber, und das ist so eine der Statistiken, wo ich immer gerne bemühe, sind die HR-Positionen, um das vorzubegreifen. Und da hat der Indeed die stärkste Stellenanzeigen war in den ersten 2 Monaten des Jahres bei HR-Funktionen. Und das ist ja für uns ein Frühzeitindex, für mich ein Frühindikator, weil wenn der Endkunde anfängt einzustellen, dann macht er das erst, indem er Recruiter, HR Business Partner, Payroll and Compensation einstellt und dann die Stellen, die die internen Recruiter nicht besetzen, machen wir externen Recruiter. Ja, und das wäre soweit eigentlich die schönen Signale gewesen, wo ich dann gesagt hätte, okay, in Q2 geht es dann so weiter und dann merken wir, da kommt es alles irgendwann mal auch in der Staffing-Branche an und vielleicht nicht nur in den 6 Branchen, die jetzt sowieso gerade schon total verrückt unterwegs sind, wie im Defense-Bereich, sondern halt auch dann gesamtwirtschaftlich. Ja, aber jetzt kommt alles anders und jetzt ist das große Aber. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Deswegen, wir können auf die Perm, die Contract und die AMÜ-Zahlen gucken. Aber wenn der Konflikt jetzt noch 2, 4, 6, 8 Wochen oder in einen regionalen Konflikt sich ausbreitet, dann ist es wirklich ganz schlecht für unsere Branche. Wenn wir in den nächsten 2 Wochen wieder die Kurve bekommen, dann wird es besser. Ich habe relativ viel darüber gelesen. Es gibt viele Leute, sagen, dass wir nicht mehr so energieabhängig sind, weil die stark energieabhängige Industrie ist ja jetzt schon abgebaut oder hat schon drunter gelitten oder hat sich darauf eingestellt oder umgestellt. Also wir sind nicht mehr ganz so brutal energieabhängig, wie es noch vor ein paar Jahren war. Aber trotzdem, so ein höherer Ölpreis führt dazu, dass die Zinsen hochgehen werden, dass die Inflation hochgehen wird, dass die Zinsen hochgehen. Hohe Zinsen bedeutet wenig neue Kreditaufnahme. Wenig neue Kreditaufnahme bedeutet weniger Investments. Weniger Investment bedeutet weniger Jobs. Weniger Jobs bedeutet weniger Fun für uns, weil wir keine Position zu besetzen haben.
Ja, weniger Jobs, weniger Investments am Ende, weil natürlich weniger Geld da ist, um entsprechend sich auch Investments zu gönnen. Und letzten Endes wird wahrscheinlich auch die Inflation entsprechend beeinflusst werden dadurch, ne, dass die Dinge ja auch teurer werden, obviously, weil Transportkosten, Energiekosten entsprechend steigen und sich natürlich dann auch auf die Preise auswirken.
So ist es.
Ja, gut, was soll man sagen? Es ist, sage ich mal, eine Zeit der Unberechenbarkeit. Jeder, der so ein bisschen spirituell auch veranlagt ist, weiß, dass wir uns im Wassermann-Zeitalter befinden, also Blut und Wassermann gegangen ist. Und Wassermann ist das Zeichen für Disruption. Das vielleicht an der Stelle, ja, also das passiert jetzt. Das wird auch so uns noch eine ganze Zeit erhalten bleiben. Die Frage ist nur, wie gehen wir am besten damit um? Ja, und ich glaube, so dieser erste, wenn man dann gerade so bei diesem Thema sind Spiritualität, Emotion, dann ist vielleicht auch dieser erste Impuls, den man wirklich auch immer noch geben kann, zu sagen, wo ist eigentlich dein Fokus? Es gibt ja das Zitat, Energy goes where attention flows. Ja, und wenn du dir 15 Mal sagst, die Wirtschaft ist schlecht, alles ist scheiße, wie soll das weitergehen und so weiter? You get what you ask for. Also du wirst das bekommen, wonach du fragst. Und wenn du dir immer wieder sagst, das ist schlecht für die Wirtschaft, wir können nicht überleben, dann wirst du recht bekommen und du wirst immer wieder Signale und Zeichen sehen, die dir genau das bestätigen und es wird für dich einfach nicht vorangehen. Es mag für den einen oder anderen eh so klingen, aber am Ende Hashtag ist so, also es ist immer auch eine energetische Komponente dabei und die Frage ist ja, was willst du sehen? Und ich glaube, es ist wichtig, trotz allem nach den Möglichkeiten zu schauen, ja, die Möglichkeiten damit umzugehen. Und die erste Möglichkeit, und das ist, glaube ich, das allererste, womit es eben auch anfängt, damit wir handlungsfähig bleiben, ist, sich entsprechend auszurichten und sich bewusst zu werden, dass man natürlich in dem Moment, wo man das Negative kommen sehen möchte, das auch kommen wird. Oder? Ist das griffig, André?
Nein, jetzt muss ich nur noch mal fragen, Simone. Wir sind jetzt Mitte März, das ist doch jetzt eigentlich Fische, oder?
Ja, es kommt drauf an, nach welcher, also du meinst jetzt, du sprichst jetzt über Sternzeichen.
Ja.
Ja, aber es gibt ja, es gibt aber Zeitqualitäten. Und wenn man in diesem Kontext schaut, dann hat sich praktisch die Zeitqualität der Gesellschaft in den Wassermann verschoben. Und Wassermann ist eben das Zeichen, wie gesagt, wir kommen aus dem Saturn, aus dem Steinbock, der sehr stark Struktur, Verantwortung, starre Konstrukte unterstützt hat und sind jetzt eigentlich in einen Bereich gewandert. Na, wir wissen ja auch, alles ist ausgleichend, ne? Alles ist ständig in Bewegung, wo es jetzt eben darum geht, mal loszulassen, Dinge, die überflüssig geworden sind, zu starr geworden sind, zu verändern. Und das gehört jetzt dann leider auch mit dazu. Aber ich will vielleicht gar nicht so tief reingehen. Letzten Endes, ich glaube, das, was jeder kennt und weiß, ist so dieses klassische Thema, wo man die Aufmerksamkeit hinrichtet, das wird kommen. Wenn man sich einen roten Golf kaufen will, dann sieht man nur noch rote Golfs rumfahren. Und entsprechend zieht natürlich die Aktion nach. Na, und wenn ich dann einfach sage, okay, alles ist schlecht und ich will nicht mehr und das wird eh nicht, dann werde ich recht bekommen. Na? Egal, es gibt ja auch dieses Zitat, ne, ob du es positiv oder negativ siehst, du wirst immer recht haben oder so. Und unter diesem Aspekt ist es, denke ich, wichtig, sich drüber zu unterhalten, also die Lage zu akzeptieren. Wir können das nicht verändern. Wir können nur schauen, wie können wir jetzt damit umgehen. Na?
Also wenn die Lage jetzt schlecht kommt, dann ist mein für nächsten Newsletter, Marktlagen-Newsletter, dann der Spruch oben in der Strapline, don't worry, be happy, don't worry, be happy, don't worry, be happy.
Punkt. Gibt nichts Neues, einfach dranbleiben.
Genau. Einfach. Sei einfach gut drauf.
Ja, was anderes bleibt nicht übrig. In gewisser Form muss man die Sachen auch gehen lassen, ne? Und sie annehmen, wie sie sind und einfach schauen, wie es weitergeht.
Ja, unser Bestes machen. Guter Vertrieb hilft immer noch, würde ich mal sagen. Würde ich mal stark behaupten. Die Behauptung stelle ich da jetzt mal raus, dass die Leute, die guten Vertrieb machen, immer noch gutes Geschäft machen. So weiter und so fort.
Ja, genau. Also es ist letzten Endes natürlich das Basisthema machen. Aber der Punkt ist ja, es ist ja auch nicht sexy, wenn man das sagt. Ne, das will immer keiner hören. Wir suchen ja die Rettung immer an anderen Themen und dementsprechend möchte ich vielleicht auch auf einen Beitrag gehen, den du auch veröffentlicht hast, wo ja du auf ein grundsätzliches Problem hingewiesen hast, dass du gesagt hast, also ich übersetze es mal in meine Worte. Wenn wir jetzt nicht in der Breite Umsatz machen können, dann müssen wir natürlich auch schauen, wie können wir den Customer Lifetime Value entsprechend erhöhen. Ja, du hast es genannt vom Vermittler zum Wertschöpfungspartner und hast auf das Thema Strukturproblem hingewiesen, dass wir letzten Endes in unserer Branche Zeit gegen Marge tauschen, dass wir über Köpfe skalieren und dass es ja auch eine Idee ist, sich über alternative Geschäftsmodelle, sage ich mal, Gedanken zu machen, um eine höhere Wertschöpfung beim Kunden zu erreichen. Und da sagst du, Recruiting, Tech-Beratung, Managed, HR-Tech, Analytics-Service und Automatisierungs-Enablement, das ist eine Skalierung über Struktur statt Köpfe und sichert wiederkehrende Erlöse. Also das heißt, wir haben die Möglichkeit, unser Produktportfolio zu erweitern, um vielleicht mit den Kunden, die momentan noch kaufen, noch mehr Umsatz zu machen.
Genau, vielleicht dann nochmal anzusetzen, Simone, wie kam es dazu? Ich hatte diesen Branchenartikel geschrieben, über den wir auch gesprochen hatten, und dann kamen Leute auf mich zu und gesagt, ich kann nicht in Defense reingehen, aus 1000 unterschiedlichen Gründen.
Ja.
Was kann ich denn machen, wenn ich meine Branche nicht wechseln kann? Ja, und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ein bisschen gelesen, und dann ist die Antwort ganz einfach. Was habe ich gemacht? Ich habe wie immer nach England geschaut und geschaut, was in England passiert ist. Weil ich ja immer so gern sage, der englische Markt ist in 5 und 6 Jahre voraus und was in England heute passiert, ist in 5 Jahren auch bei uns am Start. Mhm. Und nach meinem Dafürhalten stirbt der Staffing-Markt in England. Also wenn ich meine Verbandskollegen sehe, das klassische Was ich in dieser Tabelle als operativer Vermittler genannte, ist ein brutales Markt, wo Single-Digit-Margins aufgerufen werden, brutaler Verdrängungswettbewerb von allen Seiten, intern, wir Staffer unter uns, aber die ganzen Plattformen und Technologieunternehmen, die aus Amerika kommen und da wesentlich mehr Freiheiten haben, knabbern uns immer weiter links und rechts ab. Und Engländer sind ja gute Vertriebler, ja, die sagen da nicht, wie wir gerade besprochen haben, da okay, dann gebe ich mal auf und gehe aus dem Markt raus, sondern die machen sich Gedanken und die sagen, entweder ich gehe näher zum Kunden, ich gehe in die Kundenbindung und schaue, was ich da tun kann. Dadurch gehe ich mehr Planbarkeit, ja, aber vielleicht weiterhin personalgetrieben über Head skalieren. Das heißt, ich gehe in On-Site-Modelle, hören wir ja immer öfters in deinem Podcast, glaube ich, hast du auch mal über On-Site-Embedded-Recruiter oder wie die auch sich immer nennen, Master-Vendor-Payrolling, oder ich gehe in neue Wertschöpfungsformen und mache mir Gedanken, sicherlich anspruchsvoller erstmal, wie kann ich jetzt zum Beispiel ein Statement of Work, wird seit 2 Jahren auch überall hoch und runter diskutiert, wie kann ich mehr in eine Ergebnisorientierung rübergehen und weg von der klassischen Stundenlogik, die wir haben, um da höhere Margen mitzunehmen. Und die Königsdisziplin, wo wir alle immer wieder drüber reden, ist Plattform oder Technologiepartner, weil das sind im Endeffekt die, die unser Kerngeschäft stark kannibalisieren. Und wenn wir es natürlich schaffen, dahin zu pivoten, wie der Engländer sagen würde, ist so ein bisschen dann die Königsdisziplin. Und um den ganzen Dingen könntest du dann noch so einen Rahmen Beratung drum machen, weil du kannst in allen Bereichen nochmal extra beraten, anstatt es selbst operativ auszuführen. Und ja, das war so ein Impuls, wo ich mir gedacht habe, kann sich jeder Gedanken machen, ob das in die Weiterentwicklungsjourney passt. Zusätzlich zum klassischen operativen
Ja, da muss man
Vermittlungsgeschäft.
tatsächlich auch schauen, wenn du sagst, ne, in UK stirbt der Recruiting-Markt. Ist es, weil die Dienstleistung per se einfach überholt ist, weil der Kunde sie selber ausführt? Oder ist es einfach, weil die wirtschaftliche Situation dort entsprechend auch angespannt ist, vielleicht auch angespannter als hier, das Thema Externalisierung sozusagen des Recruitings jetzt nicht so ein Riesenthema ist und sich die Dienstleister an sich überlegen müssen, wenn der Kunde nicht mehr Personalvermittlung kauft, was könnte er denn sonst noch so kaufen? Also, dass es eher darüber kommt. Also es ist halt die Frage, ne, so dieses, weil es ist natürlich hart zu hören, wenn du sagst, okay, du glaubst, dass das Thema Personalvermittlung, Recruiting aussterben wird, so meinst du das in UK zu beobachten? Es ist halt die Frage, ne, wird die Dienstleistung an sich nicht mehr gebraucht oder ist es einfach auch nur, weil da auch die Wirtschaft, sage ich mal, am Schwächeln ist, dass das nicht mehr funktioniert?
Schon verstanden. Sind sicherlich wie immer viele Faktoren in der Gleichung, die man alle nacheinander aufzählen kann, die mehr oder weniger wiegen. Aber ganz klar ist, mit Single-Margin-Geschäft, also wenn du eine Perm-Vermittlung für 9% machst, ja, dann kann jetzt der Zuhörende sich mal kurz durch den Kopf rechnen, wie viel dann noch Profit übrig bleibt am Ende des Tages. Ja. Oder eine Contract-Vermittlung für 9% oder eine ANÜ-Vermittlung geht gar nicht für 9% in meinem Dafürhalten, kann man realistisch gar nicht machen. Aber was bleibt dann da erstmal übrig? Und wo kommen diese 9% Marge her? Die kommen vom Druck, vom Wettbewerbsdruck von anderen Staffern, die es einfach in England viel mehr gibt, 36.000 Staffing-Unternehmen, kommt aber auch von dem ganzen Plattform- und Technologiegeschäft, was ich vorhin gesagt habe, was wesentlich aktiver und ich war letzte Woche bei LinkedIn und die ganzen LinkedIn-Innovationen, die spielen sich im Moment hauptsächlich im angelsächsischen Markt ab. Ja, in Amerika passieren schon ganz andere Sachen, wie es in Deutschland oder im Kerneuropa gerade noch möglich ist. Und da kommt sehr viel Druck, der natürlich dann auch hin zum Endkunden oder der Endkunde kann mehr machen. Der neue Mittelmann sind dann die Plattformen und nicht mehr der Staffer. Wir waren ja immer der Mittelmann, der zwischen Kandidaten und Kunden vermittelt hat. Und da kommt unheimlicher Druck. Und dann kommen Impulse, und das siehst du auch bei vielen englischen Unternehmen. Was machst du, wenn du noch, du kannst natürlich überleben mit 9%, aber nicht so, wie wir das gewohnt sind. Ja,
Nee.
was musst du dann machen? Du musst brutal deine Kosten runterhauen und dann die Kosten sind im Vertrieb, die Vertriebskosten, Salärkosten, also auch Provisionsmodelle sind dann ganz anders, wie wir es früher gewohnt waren, aber auch die ganzen Backoffice-Kosten. Und da habe ich ja auch einen Post geschrieben, wir sind ja Fakten- und Flurfunk hier. Wir reden ja auch gerne über Flurfunk. Aber an der Stelle habe ich mal gerne über S3 geschrieben, weil es gab die letzten 6 Wochen sehr viel Flurfunk über S3 und Standort hier zugemacht oder wird zugemacht, Backoffice wird aufgelöst. Und das war mir fast schon wieder zu viel Flurfunk und zu unreflektiert. Und dann habe ich mal eine Gegenposition eingenommen. Ich bin ja immer der, der dagegen ist. Und habe mal meine Lanze mit S3 gesprochen und mir überlegt, der Timo, der jetzt nach England gegangen ist, sieht alle Trends, die in England sind, die wir so nicht so schnell sehen. Und dieses, wir haben ja auch viele englische Mitgliedsunternehmen, dieses Shared Service Center irgendwo in absoluten Low-Cost-Countries. Ja, der deutsche Reflex ist, das kann ich meinen Kunden nicht zumuten und das funktioniert ja nicht und dann ist die Rechnung falsch und gerade in der Arbeitnehmerüberlassung geht es nicht. Ja, verstehe ich auch. Ich bin ja auch da gewesen. Ich möchte meine Arbeitnehmerüberlassungsabrechnung auch nicht mit einem indischen Ding machen. Kann man sich nicht vorstellen. Ist aber die Realität, wie die englischen Unternehmen sich gerade noch so schaffen, über Wasser zu halten. Und mit dem zunehmenden Druck werden wir das auch tun in der Zukunft.
Ja, gut, es ist ja dann auch die Frage, und das hast du ja in dem Artikel dann auch diskutiert, ist es jetzt, also es kann aus unterschiedlichen Richtungen kommen, ist es einfach eine Umstrukturierung, eine Transformation in Richtung neues Geschäftsmodell, ne? Stichwort S3 wird in 5 Jahren nicht mehr das Unternehmen sein, was es jetzt ist, oder ist es einfach auf Basis von Kosten- und Effizienzdruck eine Bewegung, die ich so bewusst, also eher unbewusst, aber auch schon immer wieder mal mitbekommen habe, Zentralisierung, Dezentralisierung. Zentralisierung, Dezentralisierung. Also das machen ja Unternehmen auch häufiger mit, bis sie dann immer wieder feststellen, naja, irgendwie ganz so das, was wir uns eigentlich versprochen hatten, haben wir ja dann doch nicht erfahren. Also dann, wir werden es am Ende wahrscheinlich in 5 Jahren wissen, beziehungsweise vom Marketing her wissen wir es wahrscheinlich jetzt schon. Natürlich ist es die Transformation hin zu einem neuen Geschäftsmodell. Aber vielleicht ist auch ein bisschen von allem, ne? Also das, ja.
Sicherlich ein bisschen von allem. Ich denke aber, aber die Zukunft wird zeigen, ob ich da recht habe. Können wir gerne uns eine Wiedervorlage für 2 Jahre legen. Ich denke, dass das, was in KI passiert, im Staffing, halt sich nicht mehr an diese alten Mantras hält. Ja? Outsourcing, Insourcing, Outsourcing, Insourcing. Und ich bin auch kein KI-Fachmann, aber wenn ich mit den KI-Fachmännern rede, die sagen, du brauchst oder du kannst dir es nicht mehr leisten, in eine Backoffice-Funktion, die an unterschiedlichen Orten sitzen zu haben und die Daten zu pflegen, sondern du brauchst sie an einem Ort, wo du die Data Consistency feststellen kannst und wo Vertretbarkeit gegeben ist und wo du nicht davon abhängig bist, ob ein Lohnbuchhalter in Erlangen jetzt die Zahlen richtig oder nicht richtig eingeben will, ja? Sondern da ist es im relativen Beast Mode, Hardcore Data Entry Backoffice Funktion, die auf eine großen Fläche setzen und die größte Maxime ist, dass die Daten richtig sind und nicht, dass die Lohnbuchabrechnung für den Temp-Mitarbeiter in Erlangen vielleicht gerade die richtige ist.
Okay, aber wir
Ist
merken
natürlich aus
schon,
der
wie es sich
Vertrieb.
so ein bisschen dann sperrt, oder? Also ich meine, es ist ja die Frage, lässt sich das nicht auch entsprechend durch SOPs lösen, beziehungsweise durch Beschränkungen im Programm an sich, dass die Daten auch einfach nur richtig eingegeben werden können? Oder muss man tatsächlich dann, weil eine falsche Lohnabrechnung und so weiter, das kostet ja auch am Ende. Und es ist die Frage,
Reputation, Zeit, ja, alles.
ja, genau, ne? Korrektur dann am Ende. Vielleicht wird auch mehr ausgezahlt, als ich eigentlich müsste oder so, ne? Aber es ist ein spannendes Thema, Stichwort KI. Ich war ja tatsächlich, du warst ja leider verhindert, aber ich war ja bei den KI-Kompetenztagen gewesen, 2,5 Tage, habe mir da auch das VIP-Ticket gegönnt, um tatsächlich auch, um tatsächlich auch zu schauen, okay,
Kann ich mir Verbandsvertun dann natürlich nicht
nicht
leisten.
leisten, genau. Komm, ich hätte dich Huckepack genommen, wenn du gefragt hättest, aber
Echt? Echt?
ja.
Okay.
aber um da wirklich auch nochmal zu gucken, also grundsätzlich ist das Thema natürlich KI, Automatisierung ein Thema, um das man nicht drum rumkommt. Ich möchte aber auch sagen, also dass das Thema Automatisierung und Herausholen von Effizienzvorteilen schon immer auch ein Thema war. Ne? Das ist nur die Frage, ob Unternehmen bisher an diesen Punkt gekommen sind, dass sie sich damit beschäftigen konnten oder ob es immer nur das Thema war, Mitarbeiter einzustellen, Mitarbeiter zu halten, Mitarbeiter einzustellen. Die sind eigentlich nie an den Punkt gekommen, sich auch mal die Prozesse anzuschauen und dann die richtige Automatisierung drüber zu legen. Ne? Aber es ist natürlich jetzt durch die Möglichkeiten von KI relevanter denn je. Und es waren doch echt ganz, ganz, ganz viele Vorträge von Dienstleistern zum einen, also Toolanbietern, Dienstleistern, aber auch von Menschen, die sich mit dem Thema einfach leidenschaftlich auseinandersetzen. Und wenn ich dann gucke, die Kernzusammenfassung, welche Prozesse könnt ihr automatisieren? Also wie weit ist die Technik schon neben diesem ganzen Schnicki-Schnacki und die Spielerei, die man sonst so hat mit Video und guck mal Bild hier und weiß ich nicht was da. Dann sind wir im Prinzip bei den Elementen Stellenanzeigen, automatisieren, CV-Parsing und Matching, Erstgespräche und das aber tatsächlich eher bei Positionen, die ja eher im niedrig qualifizierten Segment sind, Candidate oder Client Outreach, Disposition und Schichtplanung in der Arbeitnehmerüberlassung, einfache Kundenservice-Tätigkeiten, Reporting und Datenanalyse, Social Media und Content-Erstellung und Angebotserstellung. Und dann muss ich sagen, okay, also das ist natürlich jetzt irgendwie nicht mindblowing und man hat dann gesagt, die drei Quick Wins, um die ihr euch jetzt kümmern könnt, sind Stellenanzeigen zu automatisieren, das Matching, also die Vorteile bei Matching zu nutzen und bei der Kandidatenansprache. Und dann ist die Frage, hat man das jetzt eigentlich ans Publikum angepasst, was gekommen ist, oder ist das, was Recruiting und Personalvermittlung tatsächlich momentan aus den...
Simone kommt, also macht mal das unterste nur, was es gibt hier ganz am Anfang.
Hast du eine Ahnung? Wir können ja gleich mal gegenlegen, was bei mir schon automatisiert und mit KI läuft und bei dir hier. Ja genau.
Ja, da möchte ich, da ziehe ich mich direkt zurück und gebe auf.
Nein. Aber nee, also das hat mich tatsächlich dann überrascht, dass wir erst da stehen, sage ich mal. Aber also dieses einfache Thema Voice Agent zum Beispiel hat mir auch wieder gezeigt, okay, das eine ist, was gesagt wird, das andere, man muss wirklich gucken, okay, was ist wirklich Realität. Ne? Und wir haben der Alexander Sadek von Plug and Play, ich habe mit dem auch letzte Woche einen Podcast gemacht, wahnsinnig interessant, kommt in Kürze auch raus, hat auch...
Mein Studienkollege.
Ist so. Genau, hat tatsächlich auch vorgeführt, ein Voice Agent. Und ja, was soll ich sagen? Also es ist tatsächlich in a nutshell, Voice Agents funktionieren da, wo jemand etwas von einem will. Ne? In dem Moment, wo sich Kandidaten beworben haben, wo man da entsprechend auch eine Offenheit für hat, dass man was vom Gegenüber möchte, dann funktioniert das. Aber in allen Branchen, also das heißt, Telefonakquise wird noch nicht durch Telefonagents automatisiert werden und auch in einem hochqualifizierten Outreach. Also jeder, der jetzt denkt, der könnte telefonische Erstansprache am Arbeitsplatz irgendwie outsourcen an den Agenten, das wird noch nicht funktionieren. Also spannend, ich habe auch einen Vortrag von Job Ready gesehen, früher Studitemps, den Andreas kennst du ja selber auch, der war ja auch bei den Roundtables von Entero dabei, Shoutout. Auch dieses Jahr bist du wieder dabei, du bist doch dabei, oder? KI-Automatisierungs-Roundtable am 19.05.
Ohne mich gibt es das doch gar nicht. Ich habe das quasi mit ins Leben gerufen.
Natürlich. Also ich werde auch dabei sein, aber er hat vor Ort, das fand ich total spannend, eben auch anhand seines Unternehmens Beispiele gezeigt, wie das Ganze für sie gerade funktioniert. Und er hat einen Satz gesagt, den fand ich total prägnant. Er hat gesagt, AI ist bei uns Automatisierungsinitiativen. Also AI steht bei uns für Automatisierungsinitiativen und Automatisierung sind ja klassische Wenn-Dann-Verknüpfungen. Wenn das kommt, dann passiert das. Also wir sind noch gar nicht mal da bei KI, sondern es ist wirklich zu erkennen, was ist repetitiv und was könnte ich dann mit so gängigen Tools wie Make zum Beispiel, Gemini, was gibt's noch? Lovable oder wie heißt das? Lovetable, Lovable, wie auch immer. Also relativ einfache, sage ich mal, Anwendungen entsprechend automatisieren. Und ich glaube, darüber sollten wir uns mehr Gedanken machen, dass wir halt auch einfach sagen, was ist momentan, also die im klassischen Recruiting, Personalvermittlungsgeschäft sind, was ist momentan repetitiv und was können wir wirklich auch technologisch irgendwie ersetzen können, um da irgendwie mal anzufangen und sich nicht zu überrollen zu lassen. Ne?
Ist jetzt auch gerade so ein Trend, gell, zurück zu den normalen Wortgebungen irgendwie. Bei LinkedIn letzte Woche, die sprechen ja auch vom Hiring Assistant und nicht vom Hiring Agent, weil das, was am Ende des Tages passiert, ist dann doch noch Grundlagenarbeit und hat noch nicht den Namen Agenten verdient, der jetzt über unterschiedliche Orte unterschiedliche Informationen selbstständig aggregiert, zusammenstellt, neu verdichtet, herausbekommt und dann noch eine externe Variante,
Ja.
sondern es ist immer, wie du sagst, wenn dann.
Ist eine Unterstützung, genau. Und das war jetzt auch bei Jobvalley zum Beispiel. Also wenn man dann immer hört, so, ja, wir sparen dir Mitarbeiter ein und so weiter. Also bei denen mag es vielleicht so sein, ja, fair enough. Die haben auch gesagt, also die arbeiten ja überwiegend auch mit Studenten, vermitteln eben Studenten entweder in Arbeitnehmerüberlassung, in Projekte oder eben auch Young Professionals dann in Festanstellungen. Aber gerade in diesem Studentenbereich ist es so, dass die regelmäßig diese Semesterbescheinigungen prüfen mussten. Ja, das haben früher tatsächlich physisch, da haben die gesagt, wir haben bei uns tatsächlich eben temporär selber auch Studenten dann genutzt, Werkstudententätigkeiten, die nur diese Semesterbescheinigung gecheckt haben, ob die wirklich gültig sind und dann manuell
Geiler
sozusagen diesen
Job.
Haken gesetzt haben. Genau, ja, sehr repetitiv. Das kann jetzt tatsächlich eben, ich glaube, die machen das mit Gemini und irgendwie Schnickeldickel Zendesk und WhatsApp und Make natürlich als Verknüpfung und wie auch immer, aber das praktisch, die schicken das per E-Mail oder per WhatsApp rein, ein Foto von ihrem Stundenzettel, wirklich gemalt, händisch, und dann liest es die Technik aus, übersetzt es eben in eine Tabelle, schickt es nochmal automatisch an an den Studenten, ob die Zeiten so passen, der gibt es frei und dann wird die Rechnung an den Kunden gestellt und der Kunde korrigiert, wenn es halt falsch ist, ne? Nee, das Stundenzettel schickt der Kunde rein, so. Aber sage ich mal, diese Prozesse, die einfach, ne, wirklich keine großen Gehirnkapazitäten erfordern, das entsprechend abzulichten. Das ist das, was geht und was natürlich immens auch Zeit und Geld und Manpower spart. Aber wenn wir jetzt im Bereich der Personalvermittlung oder Personalberatung sogar am qualifizierten denken, da finde ich, sind die Cases aktuell wirklich noch sehr überschaubar
Ja.
und sind dann zurückzuführen auf das, was ich vorhin gesagt habe, ne, Stellenanzeigen automatisch erstellen oder CV-Parsing und Matching.
Ja.
Ja, dann ist halt die Frage, ne, was kann kommen? Und ich finde, dafür war sozusagen auch dein Artikel wieder gut, dass man sich auch Gedanken macht. Natürlich geht es darum, nicht stehen zu bleiben. Natürlich geht es auch darum, bestehende Kundenbeziehungen zu nutzen. Das sprichst du ja dann auch davon, wenn es eben um Beratungsthemen geht, ne, dass man da reingeht, Prozessoptimierung, Workforce Planning und so weiter, Projekte entsprechend auch abdeckt, dass man da den Kunden weiter nutzt, aber eben auch nochmal in Richtung neue Geschäftsmodelle denkt. Also es ist sicherlich gut, da Impulse mal bekommen zu haben.
Genau, und es ist wichtig, in die Diskussion zu gehen. Vielleicht abschließend habe ich Kommentar, vielen Dank an den Kommentator auf meinen LinkedIn-Post bekommen, warum ich denn da S3 an den Pranger stelle. Ich stelle ja S3 nicht an den Pranger in dem Sinne,
Nee.
sondern ich rege die Diskussion an und ich denke, ich helfe ihr, S3, weil der Markt Gossip, der herrscht ja. Und indem ich das auf so eine Plattform hebe, und da habe ich mich mit Habermas verteidigt, der ja am Wochenende gestorben ist. Also an der Stelle nochmal Rest in Peace, lieber Herr Habermas, der ja auch immer gesagt hat, dass es keine, und da muss ich jetzt aufpassen, ob ich so mein Philosophie-Ding immer noch hinbekomme, aber es geht darum, miteinander zu argumentieren, statt nur eine Position zu verteidigen. Und es gibt kein Wahr oder ein Falsch. Was die bei S3
Ja.
von sich in der Organisation denken, ist das eine, aber was die außen denken, ist genauso real, ja. Es gibt immer subjektive Realitäten, die jeder hat. Und indem wir miteinander reden, tauschen wir das auf und fließt es ineinander über. Wenn wir jetzt nur die S3 ineinander hätten und die sagen, das ist meine Realität und das stimmt so alles gar nicht, dann werden die nicht gehört. Und ich denke, ich hoffe, dass ich mit oder dass wir mit diesem Post oder mit diesem Podcast, den wir gerade aufnehmen, diese Diskussion in die Öffentlichkeit führen und einen Diskurs herstellen und sich die Branche anschaut, die Diskurses weiterentwickelt, weil wir miteinander argumentieren, statt nur unsere Position zu verteidigen. Puh, Punkt.
Ja, es ist einfach ungewohnt, ne? Ich glaube, für viele ist es momentan noch ungewohnt, dass sie gesehen werden und besprochen werden. Weil letzten Endes, ich meine, die Informationen sind ja da und man redet ja nur drüber, ne? Und Zahlen, die da sind, sind auch da für jeden ersichtlich. Du wertest sie halt aus und diskutierst sie auch kontrovers, suchst da das Gespräch. Also ich glaube, es ist auch, wird hoffentlich nach einer gewissen Zeit auch ein Gewöhnungseffekt eintreten, weil genau das, wie du sagst, du hast ja dann auch die Möglichkeit, als Verantwortlicher dieser Unternehmen dazu Stellung zu beziehen und zu kommunizieren und daraus vielleicht wieder einen eigenen Blog zu machen oder einen eigenen Artikel zu machen. Ja, das wird vielleicht auch irgendwann kommen, dass man auch mal in deine Richtung zurück publiziert.
Unbedingt.
Ja, und du dich dann wiederum auch da positionieren kannst. Ja, 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 und das ist für alle sicherlich auch ein Stück weit neu und damit muss man sich erstmal irgendwie dann zurechtfinden, wenn es soweit ist. Aber wie du sagst, letzten Endes ist ja das Ziel eben eine Kommunikation auf einer objektiven Ebene mit dem Ziel, das Große und Ganze eben die Branche auch weiterzubringen. Ne?
Ja, und man muss sich, ich verstehe das auch, ich habe ja auch mein Baby gehabt, du hast mal bei meinem Baby Trainings gemacht, bei Earthstream damals und man hat natürlich eine hohe Identifikation mit einer Firma, wenn man die aufbaut. Und das verstehe ich auch. Aber an der Stelle muss man sich vielleicht auch mal den Spiegel vorhalten, wenn auf einen Post von mir die interne Organisation so stark reagiert, dann würde ich mir vielleicht auch mal die Frage stellen, ob meine Kommunikationspolitik die richtige ist, ja. Ob ich meine Leute alle abgeholt habe, ob ich offen genug kommuniziere, weil wenn ich das getan hätte, da könnte Andres Post über irgendeine Organisation gar nicht so viel Unfrieden stiften, weil die ja alle schon informiert sind, oder?
Ja, gut, ich bin da raus. Ich habe die Kommunikation da, darunter nicht gelesen, aber ja,
wäre
sicherlich ein ist sicher doch, ich habe sogar den Artikel dazu gelesen, aber ich habe die Post unten drunter.
Habe ich jetzt nicht auf Stream gelesen, bezogen, also, sondern grundsätzlich auf meine Post, ja. Indem ich nochmal sagen will, ja. Ich möchte ja keinen hier angreifen oder vorführen oder niedermachen. Das ist, bin ich ja wirklich nicht dran gelegen. Sonst wäre ich nicht Verbandsvorreiter und würde für einen schnallen Mammon seit 4 Jahren den Job machen, sondern ich glaube wirklich daran, dass uns das in der Branche besser tut, wenn wir mehr in die Kommunikation gehen. Ich war letzte Woche, habe ich gesagt, bei LinkedIn, da kam ein CEO von der Firma vorbei und hat mir gesagt, lass es bitte bleiben. Du bringst Leute auf Gedanken, die sie ohne dich nicht gehabt hätten. Und das wäre für die Branche besser, wenn sie die Gedanken nicht hätten. Und da habe ich gesagt, da kriegst du von mir ein starkes Veto, weil wenn du denkst, dass die Leute blöd bleiben sollten, dann ist das, was die Industrie in den letzten 15 Jahren ausgezeichnet hat. Und daran glaube ich nicht. Wenn wir eine bessere Industrie sein wollen, reden wir auf Augenhöhe miteinander und diskutieren über die Punkte, die offensichtlich diskutiert werden und nicht hinter vorgehaltener Hand und bei einer Zigarettenpause oder beim Kaffee. So, jetzt aber genügend der Thematik.
Ja, okay. Ja, wenn du das sagst, dann ist das so. Was fangen wir denn jetzt noch mit dem angebrochenen schönen Tag an? Also das heißt, wir sind ja eigentlich von einer relativ unangenehmen Situation gestartet, was die Wirtschaft angeht. Wir wollen ja auch hier immer wieder inspirieren, ne, da die Lösung auch zu suchen, die Möglichkeiten zu suchen, Dinge auch an die Hand zu bekommen, irgendwie damit weiterzumachen. Ne? Das eine ist sozusagen immer wieder auch seine innere Einstellung zu observieren. Das andere ist immer wieder auch zu prüfen, passt die Basis? Ne? Das war der Seitschwenk zum Thema Vertrieb. Was übrigens sehr wichtig ist, das wollte ich noch gesagt haben, wenn man jetzt irgendwie die Heilsbringung in anderen Geschäftsmodellen sucht, muss man schon auch gucken, ob man nicht den Fehler, weshalb es vielleicht aktuell nicht funktioniert, nicht ins neue System übernimmt. Ja, ich kriege das nämlich natürlich dann eher auch von kleineren Unternehmen mit, die sagen, jo, Wirtschaft ist schlecht. Ich glaube, ich verändere mal mein Dienstleistungsportfolio. Ich hatte dazu ja auch in der Vergangenheit mal das Thema Executive Coaching irgendwie mit reingebracht und zum Beispiel, ja, und spreche dann mit diesen Unternehmen auch offen und sage, hey, bist du wirklich davon überzeugt, dass es dir jetzt eine neue Lösung bringt, weil am Ende verschleppst du dein Kernproblem, nämlich zum Beispiel, dass du nicht regelmäßig Vertrieb machen musst, dass du dich nicht konfrontieren willst und sichtbar sein möchtest, verschleppst du dann auch ins neue Geschäftsmodell. Ne? Also deswegen alle diejenigen, die jetzt hören und sagen, Branchenwechsel kann ich jetzt nicht machen, sondern mein Allheilsbringen ist jetzt selber Tech-Anbieter zu werden. Ne? Das war nämlich übrigens auch das, was eben auch die KI-Kompetenztage Sicherheitsoption ausgegeben haben, eigene KI-Produkte zu entwickeln und sich so eben vom Kerngeschäft auch ein bisschen unabhängiger zu machen, dann sollte man sich wirklich hinterfragen, woran liegt es, dass ich das machen möchte? Habe ich ein funktionierendes Kerngeschäft bisher und nehme das als Add-on, um zu diversifizieren und mich auf breiteren Beinen aufzustellen? Oder ist mein Kerngeschäft eigentlich schon kränkelig und vielleicht auch schon vor der Iran-Geschichte und ja auch vor 1, 2, 3 Jahren ist es nicht so richtig durchgestartet, dann mag das auch daran liegen, dass du einfach die grundsätzlichen Prozesse nicht so richtig straff gezogen bekommen hast und dann einfach nur das Problem in ein neues Geschäftsmodell übertragen würdest. Also das muss man sicherlich auch gucken.
Und das ist sicherlich sehr schwer, wenn der oder die Zuhörende jetzt denkt, oh ja, Simone, aber wer weiß ich das denn? Dann kannst du zum Beispiel mal ChatGPT fragen, gib mal deine Zahlen ein und sag, bin ich noch gut im Vertrieb? Und schau, was ChatGPT sagt. Weil ChatGPT ist, wenn du die gut mit guten Zahlen fütterst, ziemlich gnadenlos, was die Antworten angeht. Also hat immer noch eine Tendenz zum positiver sein. Aber als erstes Analyseinstrument, ob du jetzt einen externen Berater brauchst, hilft es sicherlich weiter. Aber ich gebe dir recht, Simone, wenn du einen schlechten Vertrieb machst in der einen Sache oder zu faul geworden bist, in der anderen Sache, die du neu machst, wirst du auch einen guten Vertrieb machen müssen. Ja, also gerade da, weil dann fängst du was Neues an, brauchst einen neuen Elevator-Pitch, brauchst ein neues Also, ja.
Ja, es ist ja auch mitnichten so, dass solche Geschäftsmodelle, genau, dass solche Geschäftsmodelle vom Himmel fallen. Ja, also du brauchst zum ersten Mal Kapital, um eben auch Tech zu entwickeln. Tech muss auch laufend weiterentwickelt werden. Also so ganz so skalieren über Köpfe, das habe ich dann nicht, wenn ich Tech habe. So ganz so ist es ja dann auch nicht. Ne? Das brauche ich trotz alledem. Ich brauche trotzdem weiterhin Vertrieb. Also ich brauche auch da Manpower, die Tech verkaufen, weil viele Menschen wissen ja so richtig gar nicht, was eigentlich alles möglich ist mit Tech und brauchen es wirklich übersetzt. Und dann von Tech in Mensch zu übersetzen, ist schwieriger, als wenn du es von Mensch zu Mensch machst. Ja, also das heißt, du wirst nie ganz auf den Menschen verzichten können. Deswegen ist es schon wichtig, das Ganze auch nochmal differenziert zu betrachten und zu sagen, okay, ja, es sind Möglichkeiten, ich muss es wälzen, aber es fällt eben auch nicht vom Himmel.
So ist es. Und ich rede ja mit den Leuten, die schon voll auf dem Tech-Pfad unterwegs sind, und sich jetzt nicht mehr als Staffing, die haben andere Probleme. Also auch da gibt es Herausforderungen, mannigfaltig. Ja, und auch da ist
zum Beispiel rechtlich macht die Tech das, was es soll.
Rechtlich, und aber Cashflow, ja, das ist, da ist sehr viel Geld, ganz schnell mal so ein System entwickeln, ja. Also du musst dir mal vorstellen, über was redest du da, ja? Was so große Konzerne wie Bullhorn über 15 Jahre lang entwickelt haben. Und da Brainpower reingesteckt habe, maßt man sich jetzt an, in einem halben Jahr mit einem externen Freelancer selbst zu programmieren. Ja, weiß ich nicht.
Ja, absolut. Absolut. Also in Richtung Inspiration ist es super und ich mag das, dass du uns auch immer wieder Impulse gibst, André, zu diskutieren. Und das darf jeder sozusagen die Reise nehmen. Aber aus diesem Punkt heraus, ich mach's, weil es einfacher und schneller geht, ja. Dann vielleicht nicht. Also dann muss ich wirklich gucken. Auch dieses Thema Beratungsthema, weil du ja gesagt hast, ne, Wertschöpfungstiefe, auch Beratungsprojekte zu machen. Natürlich binde ich den Kunden eher, aber das ist jetzt natürlich weniger an Skalierung dran als Recruiting, was ich besser in Prozessen abbilden kann. Ne? Also da muss ich dann auch, damit ich Beratung skalieren kann, brauche ich eigentlich einen klassischen Case oder 1, 2 Cases, um dann halt Leute auch gut ausbilden zu können. Oder aber dann hier auch mit Tech und KI Unterstützung schon einen großen Teil der Analyse vielleicht und der Vorbereitung der Auswertungen entsprechend machen zu lassen. Also es ist auch nicht ganz ohne. Es ist nicht ganz ohne. Also ich kriege halt auch das in Unternehmen mit, die irgendwie an so gläserne Decken stoßen mit 10, 15 Mitarbeitern und nicht weiter wachsen können. Da ist manchmal eben auch das Problem, dass sie sich zu breit aufgestellt haben. Also sie haben tatsächlich das klassische Personalvermittlungsthema. Dann haben sie das Thema, dass sie sich das Thema Performance Recruiting, Social Media Recruiting mit draufgezogen haben, was eigentlich eine klassische Agenturleistung ist, wenn man es ordentlich macht. Dann haben die teilweise noch Beratungsthemen mit drin und alles hängt irgendwie mehr oder weniger auch am Gründer noch mit dran, der sich dann aus dem Tagesgeschäft nicht rauslösen kann und so weiter. Also da muss man tatsächlich dann auch erstmal gucken, ob man nicht vom Portfolio wieder nochmal einen Schritt zurückgeht, ja, irgendwie die Prozesse erstmal gerade zieht und definiert, klare Produkte schafft und dann nochmal ordentlich aufbaut. Ne? Ansonsten ist das ein Wirrwarr an Prozessen, Möglichkeiten und es ist alles irgendwie möglichst individuell, um den Kunden auch optimal auszuschöpfen, aber es blockiert halt total im Aufbau von einem Unternehmen. Weil am Ende, das war ja auch in deinem S3-Bericht, ja, je größer es wird, Prozesse standardisieren, ist dann natürlich das Gebot der Stunde.
Genau. Jetzt hast du Glassdealing gesagt, nochmal ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe mit Michael Steinlein von Constuff einen Podcast gemacht bei Recruitment on the Road, wo er über diese Glassceilings gesprochen hat, die es gegeben hat in seiner Skalierung von 0 auf 100 Mitarbeitende. Finde ich auch ganz spannend, weil es gibt ja mehrere von diesen Glassceilings, die ja eigentlich immer relativ klar bei der bestimmten Anzahl von internen Mitarbeitenden kommen. Also hört euch das auch mal gerne an.
Ja. Kann ich gleich nachschieben, habe ich mit dem Florian Wiedner auch mal eine Podcast-Folge gemacht in der Vergangenheit, wo es genau darum auch ging. Der hat ja auch auf 100 Mitarbeiter interne, hochskaliert. Und da haben wir auch über diese, ich glaube, was hat er gesagt, irgendwie 25 ist das erste, 50 ist das zweite und dann 100 waren, glaube ich, bei ihm so die Schritte, wo dann immer so die nächsten Sprünge sind, wo die Organisation dann halt nachziehen muss. Ja. Folgennummer reiche ich bei mir nach. Bei dir, André, ist es zum Zeitpunkt, wo der Podcast aufgenommen wird, der letzte Podcast, genau, den man reinhören kann. Und die Podcast-Folge mit dem Flo Wiedner ergänze ich in den Shownotes von meinem Podcast. Da könnt ihr das nachschauen.
Gut, dann
Goodie.
Gehen wir jetzt alle raus, ja, und gucken, ob die Krokusse doch durch die Schneedecke hervorschießen oder nicht.
Apropos Krokus, ist so schade, dass das jetzt hier nur ein reiner Podcast ist. Ansonsten, wir haben hier in Flensburg, ich wohne ja praktisch städtisch und habe hier den Stadtpark und den einen zweiten Park hier um die Ecke und wir haben wirklich
einen
Heer.
Wenn man halt aus Köppingen kommt, dann kennt man die Parks in Flensburg nicht, gell?
Boah, ich laufe die jeden Tag ab, so mindestens einen. Mir fällt da aber jetzt gerade ums Verrecken
ein. Irgendein Park in Flensburg.
Egal, aber wir haben irgendein Park. Aber wir haben ganz, ganz, ganz viele Krokusse. Also wenn ich dran denke, dann wird es hier zu dieser Podcast-Folge.
Mach doch ein Foto und stell es mit
das
ein.
Das Add-on-Foto, das mache ich auf jeden Fall. Schön. Stichwort Krokusse und genau. Was das mit dem Podcast zu tun hat, müsst ihr reinhören, um das zu erfahren. Also, André, wir schicken positive Energie ins Universum.
Don't
also an uns soll es nicht
don't
liegen.
Don't worry, be happy, don't worry, be happy.
Genau. Float alle mit und dann freuen wir uns auf die nächste Podcast-Folge.
Und tschüss.